This is Radio
SV Waldheim Mannhof. Nee, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.
Schwarze Zeiten gehen wir mit all der Freude und mit dem Schmerz. Zusammen schaffen wir's. Und wieder wollen wir euch kämpfen sehen. Wir wollen euch laufen sehen. Wir wollen euch jubeln sehen. Und singen wieder bald so wunderbar.
Mittwoch, der 2. Oktober 2013. Ihr hört wie jeden ersten Mittwoch im Monat Doppelpass live on air im Bermudafunk. Und wie meistens, wie fast immer, haben wir euch heute auch hoffentlich zwei interessante Studiogäste mitgebracht. Unsere Gäste sind heute Abend die beiden Mitarbeiter des Fanprojekts Mannheim-Ludwigshafen, nämlich der Martin. Hallo Martin.
Guten Abend.
Und der Thomas.
Hi.
Und ich hoffe, wir verbringen mit den beiden zusammen eine interessante Stunde. Wir haben bestimmt einiges miteinander zu klären. Ihr habt vorab eure Fragen gestellt. Ihr könnt uns auch direkt hier im Studio anrufen und direkt den beiden eure Fragen stellen. Heute allerdings unter einer anderen Nummer, da wir aus Studio 2 und nicht wie sonst immer aus Studio 1 senden. Das ist die 0621 für Mannheim 3393 980. 2. Also die 2 hinten am Ende anstatt die 1. Ja, wie gesagt, Fanprojekt Mannheim Ludwigshafen bis 21 Uhr live im Bermuda-Funk. Und ich würde jetzt darum bitten, dass ihr euch beide vielleicht einfach mal kurz vorstellt. Vielleicht fängst du an, Martin, für alle. Also die Waldhof-Fans, die meisten werden euch natürlich kennen, aber wir haben natürlich jetzt auch hier Zuhörer, die nicht unbedingt wissen, wer ihr seid. Vielleicht stellst du dich gerade noch kurz vor.
Ja, das ist kein Problem. Also, wie gesagt, ich heiße Martin Willig und bin noch 52 Jahre alt, arbeite seit 2008 beim Trägersportkreis Mannheim, hier für das Fanprojekt Mannheim und Ludwigshafen. Ja, das wäre es fürs Erste.
Thomas?
Ja, ich bin Thomas Ballbach, 34 Jahre alt, mag romantische Spaziergänge bei Vollmond. Nee, Quatsch. Bin ebenfalls seit 2008 im Fanprojekt. Ich war allerdings zuerst bei der Stadt Ludwigshafen angestellt und dann 2010 bin ich zum Sportkreis gewechselt.
Okay, wir werden gleich noch ausführlicher hören, irgendwie, weil der Schredder jetzt die erste Frage stellt, hoffentlich.
Ja, hallo. So, da hätten wir gleich eine Frage vom Lenny. Stellt doch einfach mal das Fanprojekt an sich ein wenig vor. Was ist eure Arbeit? Wen betreut ihr genau? Und wie viele? Wie finanziert ihr euch? Martin?
Ja, also gut. Grundsätzlich wäre erstmal zu sagen, dass das Fanprojekt Mitarbeiter hat, also 2 Sozialarbeiter, sage ich jetzt mal, die eine normalerweise 40-Stunden-Stelle haben. Den Träger Sportkreis Mannheim habe ich gerade eben schon mal erwähnt. Finanzierung, müsste man sagen, ist für manche vielleicht ein bisschen kompliziert, hat sich bisher eigentlich als eine sogenannte Drittelfinanzierung, heißt es eigentlich. Im Moment wird es aber ein bisschen umgestaltet, es ist jetzt eine sogenannte Dreifachfinanzierung. Für alle, die sich da, für die es zu kompliziert wird, ist einfach zu sagen, dass die Finanziers aus der Stadt Mannheim, dem Land Baden-Württemberg und dem Deutschen Fußballbund bestehen. Zum Deutschen Fußballbund muss man sagen, dass eben ab der 3. Liga der DFB eben für die Spiele der Vereine zuständig ist und deshalb auch die Finanzierung für die 3. und die 4. Liga übernehmen. Teilweise auch für die Oberliga und für 1. und 2. Liga ist die DFL, also die Deutsche Fußballliga, zuständig. Fällt dir noch ergänzend was dazu ein?
Nö, eigentlich hast du ja alles gesagt, nur zur Klarstellung der Finanzierung. Bisher war es eben einfach eine Drittelfinanzierung. Stadt, Land und DFB haben jeweils genau dasselbe gegeben. Und jetzt hat der DFB seine Mittel verdoppelt. Also im Endeffekt kommen dann 1/4 von der Stadt, 1/4 vom Land und die Hälfte vom DFB.
Okay, wenn ich in der Zeitung über das Fanprojekt Mannheim-Ludwigshafen lese, dann steht da oft irgendwie kommunales Fanprojekt. Das ist ja dann nur zum Teil richtig. Oder wie kommt es irgendwie dazu?
Ja, es ist nur zum Teil richtig, aber einerseits schon, es ist das einzige Fanprojekt, das die Stadt Mannheim eben unterstützt und deshalb ist vom kommunalen Fanprojekt die Rede. Also okay. So würde ich es jetzt beantworten.
Ja, zumal noch unsere Hauptaufgabe ist ja eben die Jugendsozialarbeit und da sind wir eben am meisten im Kontakt mit der Stadt Mannheim, mit der Jugendförderung. Daher kommt es eben das kommunale Fanprojekt.
Okay, aber euer Träger ist nicht die Stadt Mannheim, sondern der Sportkreis Mannheim. Könnt ihr vielleicht kurz dazu was sagen? Was ist der Sportkreis überhaupt?
Ja, der Sportkreis Mannheim ist eine, eigentlich auch ein Verein, der sogenannte Oberbegriff für alle Vereine im Raum Mannheim. Ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, der Sportverein übersteht 350 Vereinen circa im Raum Mannheim, die er auch berät in allen möglichen Fragen. Da handelt es sich also nicht nur um Fußball, sondern alle Sportarten, die es in Mannheim gibt. Und man hat den Sportkreis Mannheim als Träger ausgewählt, weil er eben eine neutrale Instanz ist. Das heißt, nicht in der Stadt selber verwurzelt bei der Stadt Mannheim, auch wenn es ähnlich wie bei uns natürlich Kooperationen gibt in die Stadt hinein, viele Netzwerke eben auch zu vielen städtischen Institutionen. Und da der Sportkreis eben, wie gesagt, auch eine übergeordnete Instanz für die Vereine ist, war es halt eben auch sinnvoll, das Fanprojekt dort eben unterzubringen. Und der Sportkreis Mannheim kontrolliert quasi unsere Arbeit und sorgt für Etat beziehungsweise für die Verteilung des Etats über das Jahr, unterstützt unsere Projekte und ist einfach auch unser Arbeitgeber. Also letztendlich hat der Sportkreis Mannheim Mannheim auch uns als Kollegen eingestellt, aber zu der Frage kommen wir ja nachher, denke ich, auch noch, wenn ich die Liste gesehen habe. Ja.
Da würde mich doch gleich interessieren, ihr habt gerade gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wer von euch beiden, dass ihr vornehmlich Fansozialarbeit macht. Seid ihr denn qua Beruf Sozialarbeiter oder...
Teilweise ja, also ja, tolle Frage. Ja, also der Thomas hat die Qualifikation eines Sozialarbeiters aufgrund seines Studiums, da kann er gleich selber auch was dazu sagen.
Da kann ich direkt korrigieren, Sozialpädagoge.
Ah, noch, also das scheint was Besseres zu sein.
Nein,
okay. Ich selber habe tatsächlich in Anführungszeichen nur die Ausbildung eines Jugend- und Heimerziehers. Also ja, wie es dazu dann kam, dass ich dann auch in der Tätigkeit eines Fanprojekts installiert worden bin, kann man jetzt auch kurz mal beantworten. Die damalige Projektleiterin, die leider verstorbene Barbara Theis, seit 2006 für das Projekt zuständig und ab 2008 auch für unsere Einstellung, war damals der Meinung, dass man eben auch einen Pädagogen, der mit Basisarbeit vertraut ist und auch schon in verschiedenen anderen Jugendräumen tätig war. Also ich habe Arbeit auch schon mit vorbestraften Verhaltensauffälligen, allerdings auch mit Kurkindern und allen möglichen Klientel in der Vergangenheit gemacht. Und der Sportkreis war halt eben der Meinung, man wolle jemanden haben, der auch über Berufserfahrung verfügt, über langjährige Berufserfahrung. Thomas verfügt natürlich auch über Berufserfahrung. Und das war eigentlich so der Ausgangspunkt zu sagen, das Fanprojekt stellt mich jetzt ein. Zudem gab es mit der Vorgängerin einige Probleme und die hatte da leider nur eine kurze Verweildauer im Projekt und dann hat man halt gesagt, so, wir nehmen jetzt ganz einfach eine andere Richtung auf und versuchen es eben mal auf dieser Schiene oder auf dieser Ebene.
Okay.
Also das ist so die, ja.
Und ihr seid zu zweit, ne?
Genau, zwei Vollstellen, zwei Sozialarbeiter in einer, also ja, mit der Einschränkung gerade eben in diesem Berufsfeld, ja.
Okay, was genau kann man sich denn unter Fernsozialarbeit vorstellen? Könnt ihr vielleicht mal kurz skizzieren, was, wir werden dann im Einzelnen wahrscheinlich noch drauf eingehen, aber mal grob skizzieren, was so eure Aufgabenfelder sind?
Also ich versuche es immer am einfachsten zu vergleichen mit dem Streetworker von RTL, den jeder kennt, der immer auf der Straße rumläuft. Ja, ich weiß gerade, anguckt, kennt wohl nicht jeder, aber
also teilweise.
Und eben seine Zielgruppe auf der Straße hat und dort an Jugendliche rankommt, hauptsächlich um ihnen Hilfen anbieten zu können in allen möglichen Lebenslagen. Und unsere Straße ist im Prinzip das Stadion. Über das Fan-Dasein der Jugendlichen und jungen Erwachsenen kommen wir an die Jugendlichen ran. Wie gesagt, können ihnen Hilfe anbieten in allen möglichen Lebenslagen. Was oft untergeht, also in der Öffentlichkeit untergeht bei der Arbeit, ist eben die Einzelfallhilfe. Es kann alles Mögliche sein, Schuldnerberatung, private Probleme. Klar, im Zusammenhang mit Fußball spielen Stadionverbote oft eine Rolle. Ich denke, da werden wir später ja auch nochmal drauf kommen. Ja, Martin, willst du noch ergänzen?
Ja, ich sage das immer so plakativ, auch für die meisten am besten verständlich, die drei Bs, also Begleitung, Betreuung, Beratung. Also das ist eigentlich das Angebot. Und was auch noch ein ganz wichtiger Aspekt ist, dass die Hilfen natürlich alle auf freiwilliger Basis erfolgen. Das heißt, also niemand muss mit uns kontaktieren und irgendwie zusammenarbeiten, sondern jeder Fan kann eben freiwillig zu uns kommen. Und wie der Thomas auch schon gesagt hat, wir machen ja auch aufsuchende Straßensozialarbeit, also so ist eigentlich auch der Fachbegriff und deshalb kommen wir dann natürlich auch auf diverse Jugendliche zu, die uns im Raum Fußball auffällig erscheinen, sei es, dass sie noch nicht alt genug sind, um Alkohol zu trinken oder sich in irgendeiner anderen Form nicht adäquativ oder wie man dann nennt, es nennt, verhalten, um dann eben Betreuung zu brauchen oder Unterstützung.
Okay, also die Leute kommen vor allem zu euch, aber ihr geht auch proaktiv, je nachdem, was der Fall ist, irgendwie auf die Leute zu.
Jo.
Ja, Schreiber, bevor ich die ganze Zeit hier allein ein Interview mache, irgendwie kannst du dich gerne auch mal ein bisschen,
ich wollte dich einfach mal ein
bisschen einklinken. Also, achso, der Carlo ist inzwischen auch da.
Ja, hallo. Ich, ja, du sagst ja gerade, wenn ihr einen Jugendlichen hier im Stadion seht, der zum Beispiel angetrunken ist, also wie kann ich mir das vorstellen, ihr seht jetzt zum Beispiel hier einen angetrunkenen Jugendlichen im Block, vermeintlich zwischen 13 und 15, also wie würdet ihr auf den zugehen?
Ja, wie ich das eben gerade schon besprochen habe. Also ich würde auf jeden Fall erstmal den Kontakt, das heißt das Gespräch mit ihm suchen. Ich würde ihn wahrscheinlich auch aus der Kurve kurz bitten, also so, dass er eben auch ansprechbar ist. Das heißt nicht da jetzt direkt bei dem Lärm oder so in der Kurve, was allerdings auch selten der Fall ist. Also wenn ich jetzt meine Erfahrungen in den letzten Jahren sehe, erstens mal haben wir diese Vorfälle wenig gehabt, also auch meistens auch bei den Auswärtsspielen eher. Da ist der Raum einer Ansprache auch viel einfacher und besser, weil der Block relativ übersichtlich ist. Bei Heimspielen treffen wir solche Jugendliche meistens dann schon auch in der Nähe des Bierstandes an und das weiß man ja beim CBS, dass man dann auch erstmal die Kurve verlassen muss. Im Regelfall, wie gesagt, ist das eher auffällig bei den Auswärtsspielen. Da wird es offensichtlicher, zumal das CBS doch relativ groß ist und sich die Leute, auch Jugendliche, dort schnell verlieren können, meistens aber auch vielleicht unentdeckt bleiben wollen. Und deshalb ist die Möglichkeit, ihn bei einem Auswärtsspiel zu kontaktieren, größer. Also das ist so meine Erfahrung bis jetzt.
Ja, ich denke, da ist es dann auch einfach wichtig, mit den Jugendlichen erstmal in Kontakt zu kommen, dass der uns kennenlernt, und dann könnte man zum Beispiel ihm anbieten, wenn wir wieder U18-Fahrt machen, ihn dort mit hinzunehmen, kann man eben schön vermitteln, dass man eben nicht unbedingt den Alkohol braucht, um bei Fußballspielen Spaß zu haben. Und ja, aber da denke ich, die Kontaktaufnahme ist erstmal das Wichtigste und vor allem ist halt ein Unterschied, wenn ich einen Jugendlichen schon kenne wirklich und sehe, da kann ich ihn anders ansprechen, wie wenn ich ihn noch nicht kenne.
Wie wird das so angenommen von den Jugendlichen?
Ich nehme an, dass du speziell jetzt auf die U18-Fahrt ansprichst. Ja, also das denke ich, ich habe jetzt keine großen Vergleichsmöglichkeiten mit anderen Szenen oder mit anderen Projekten. Von uns gibt es ja jetzt knapp ein bundesweit, das muss man vielleicht auch mal sagen. Also das heißt von der ersten bis zur fünften Liga 52 Projekte für 70 Profivereine. Das ist schon recht erstaunlich. Das heißt auch hier hat sich die Fanprojektlandschaft in den letzten Jahren enorm gesteigert. Zur Hauptpersonenzahl, wie die Projekte arbeiten, kann man vielleicht nachher noch sagen. Also was der höchste Personalschlüssel eigentlich sein müsste für ein Projekt, um auch optimal arbeiten zu können. Wir können uns jetzt aber, was unsere Arbeit betrifft, nicht beklagen. Und da kommt wieder die Antwort auf deine Frage, Carlo, dass wir eigentlich dieses Projekt bzw. unsere U18-Fahrten, die könnten besser laufen. Das heißt, das Angebot könnte größer sein, aber ich denke, das hat auch mit der Ligenzugehörigkeit zu tun. Die Situation des Vereins spiegelt manchmal auch die der Fanszene wider und der Zulauf ist eben nicht so enorm, wie er vielleicht bei Borussia Dortmund oder Bayern München sein könnte. Dort gibt es Projekte, die eben mit Reisebussen zu Auswärtsspielen ihre U18-Fahrten anbieten können. Wir verfügen da ja immer eigentlich so um etwa die gleiche Anzahl und gleiche Personen, den gleichen Personenkreis, die wir dann zu den Auswärtsspielen mitnehmen. Also das wechselt zwar immer, weil die Jugendlichen natürlich dann auch mal irgendwann 18 sind und dann natürlich jüngere nachwachsen. Aber im Regelfall haben wir so in einer Saison schon immer die gleichen Jugendlichen mit im Boot. Also es bewegt sich zwischen, zwischen 6 und 12 Personen, die wechselweise dann unsere Angebote zu den U18-Fahrten annehmen. Der Ansprechkreis selber ist natürlich wesentlich größer.
Ja. Wie kommt ihr zu Auswärtsspielen eben? Ihr sprecht die ganze Zeit von U18-Fahrten. Wie findet das Ganze denn statt, wenn ihr auf eine Auswärtsfahrt mit U18-Jugendlichen geht?
Ja gut, ist ja generell gemischt bei den Auswärtsfahrten. Wenn jetzt, so wie montags abends in Kassel, da kann man schon mal keine U18-Fahrt machen, bis man da zurückkommt, geht einfach nicht. Ansonsten schauen wir auch immer, dass wir uns aufteilen. Wenn natürlich ein großer Teil der Fanszene auch mit dem Zug fährt, ist meistens einer von uns im Zug und der andere macht die U18-Fahrt. Und bei den U18-Fahrten selbst ist genau das Problem, wo Martin eben schon angesprochen hat. Man muss halt auch gucken, dass man ein interessantes Ziel hat, wo man noch irgendwie was verbinden kann. Es soll ja nicht eine Taxifahrt zum Spiel und zurück sein, sondern soll was drumherum sein. Und da bietet sich halt unsere Liga nicht allzu viel an, wo man was unternehmen kann. Also wir hatten es, ich glaube, letzte Saison war es mit Trier, oder?
Mhm, richtig.
Aber da musst du was sagen, weil da bist du nämlich mit der U18-Fahrt unterwegs gewesen.
Ja, also was auch noch vielleicht für einige interessant sein könnte, diese Fahrt findet mit einem 9-Sitzer-Bus statt. Das heißt, das Fanprojekt ist ausgestattet mit einem 9-Sitzer-Bus, auf dem natürlich auch die Konfett Waldhof steht, was nicht immer nur ein Vorteil sein kann, je nachdem in welche Stadt wir gerade fahren. Aber dieser Bus wird eben dann zu diesen Fahrten genutzt. Ja, und wie gesagt, Thomas fährt dann hin und wieder mal mit dem Zug. Wir tauschen auch mal, kommt aber seltener vor. Ja, zu meiner Busfahrt kommt ja vielleicht an die ein oder andere Frage nachher noch, wie sich das gestaltet.
Du hast also einen Führerschein, Martin.
Ich habe einen Führerschein, in jedem Fall. Also ja, aktuell noch, um da mal vorauszugreifen, falls da irgendwelche Anmerkungen kommen sollten. Ja, und wie gesagt, mit diesem Bus fahren wir dann eben zu den Auswärtsfahrten. Das ist auch so, um das den Thomas noch zu ergänzen. Wir machen also nicht nur die ganz normalen U18-Fahrten, die dann so eine Taxifahrt bedeuten, hin und zurück, sondern auch mal Angebote, die dann mit Übernachtungen einfließen. Das heißt, ein attraktives Angebot am jeweiligen Standort, wie in Trier, wo es dann auch mal die Möglichkeit gibt, als Hopper zu agieren und nach Luxemburg zu können, um dort ein Länderspiel anzugucken, wie geschehen dann im Frühjahr, als wir auch Luxemburg gegen Finnland angeschaut haben. Es gibt sehr gute Austausche mit dem dortigen Fanprojekt vor Ort, die uns dann da auch ein tolles Programm zusammengeschustert haben. Und dann von der Stadtführung bis zu einem Workshop gegen Rassismus, der dann dort stattfand. Und also ich glaube, aber da müsste man die Jungs und Mädels selber fragen, wie es denen gefallen hat. Wir versuchen es halt so attraktiv und jugendgerecht wie möglich zu gestalten, damit auch dann das Interesse dementsprechend da ist und die Kontakte dazu sind auch hervorragend. Also das ist so ein Teil der Arbeit.
Eure Zielgruppe dann bezieht sich jetzt nur auf Jugendliche oder ist die etwas weiter gestreute Zielgruppe?
Quasi. Im Prinzip laut Kinder- und Jugendhilfegesetz ganz offiziell wäre es 14 bis 27 Jahre, aber natürlich, wenn man kommt, der älter ist und irgendwo Hilfe benötigt und uns um Hilfe bittet, dann schickt man natürlich nicht weg. Also so klar kann man jetzt die Grenze dann nicht ziehen. Auf dem eigentlichen Auftrag her vom Gesetz 14 bis 27.
Die Kapazität, was gerade vorhin schon mal angesprochen wurde, aufgrund der Überschaubarkeit der Rezipitanten oder Klienten oder wie man das nennen will, ist in Mannheim noch so gegeben, dass wir auch ältere Fans unterstützen können, wie vorhin schon erwähnt, auch in Schuldnerberatung und so weiter. Da geht die Altersgruppe schon mal weit über 30 oder 40 zurück, also oder hinauf. Also da denke ich, sind wir für alle Fans ansprechbar, auch wenn natürlich schon es stimmt, dass wir eigentlich sonst 14- bis 27-Jährige bedienen. Im Moment beobachten wir auch Jugendliche, die jünger als 14 Jahre alt sind und sich im Stadion aufhalten, die wir aber genauso auch ansprechen und mit Angeboten füttern wollen.
Wenn du jetzt gerade zum Beispiel sagst, irgendwie Schuldnerberatung, ihr seid wahrscheinlich keine Experten irgendwie, was Schulden angeht. Arbeitet ihr da mit anderen Institutionen zusammen oder wie läuft das ab?
Jetzt gerade speziell beim Thema Schuldnerberatung ist natürlich so, bis zu einem gewissen Betrag an Schulden geht es auch noch selbst. Muss man sagen, ich war vorher in der Sozialberatung tätig, von daher habe ich in dem Bereich ein bisschen Erfahrung. Aber wenn es natürlich mehr Schulden sind, klar, dann vermitteln wir an richtige Schuldnerberatung weiter. Und wenn derjenige das wünscht, begleiten wir ihn auch dahin.
Okay. Gut, dann vielleicht, weil wir gerade jetzt mit den U18-Fahrten Aktionen angesprochen haben, was für Aktionen gibt es denn darüber hinausgehend noch von euch?
Ja, also da gehört natürlich jetzt, fällt mir jetzt gerade spontan ein, über die normale Bedienung der Fanszene hinaus natürlich auch Aufklärungsarbeiten an Schulen zum Beispiel, aber mit denen wir natürlich auch in Kontakt geraten, weil entweder Teile der Schüler im Stadion sind oder sogar Lehrkräfte, mit denen wir dann auch AGs wie die Waldhof AG, die es jetzt in zweifacher Ausführung gibt, unterstützen und begleiten. Da machen wir eben Aufklärungsarbeit über Fanprojektarbeit im Allgemeinen. Ansonsten haben wir natürlich auch das Angebot im Stadion, dass wir ein Fancafé dort haben. Also es gibt eine Anlaufstelle im Stadion direkt neben dem PW, also Pro-Waldhof-Container. Der ist mittlerweile jetzt schön bemalt worden mit einer schönen Skyline der Stadt. Und der Albert Brückel lacht von der Eingangsseite aus dem Zuschauer entgegen. In diesem Container ist ein Tischkicker und eine Dartspielmöglichkeit, aber auch die Möglichkeiten, Playstation zu spielen oder einfach nur Diskussionen mit den Fans zu führen. Dieses Fancafé ist nach Bedarf geöffnet und dort werden wir dann natürlich so im klassischen Sinne, wie Jugendarbeit eben stattfindet in Jugendhäusern, eben das auf der Ebene mit Fußballfans durchziehen und eben dort einladen. Ebenso dient dieser Raum, soweit es seine Kapazität zulässt, auch Infoveranstaltungen zu verschiedenen Themen oder aber auch Gesprächen und Besprechungen eben wie mit dem Fandachverband Pro Waldhof oder anderen Institutionen jetzt vorbereiten, zum Beispiel aktuell mit der Faninitiative Waldhof Fans gegen Gewalt. Das heißt, wir laden sämtliche Institutionen, Gruppen, Fans ein, bei uns sich zu Diskussionen, Gesprächen oder vorbereitenden Veranstaltungen zu treffen. Das ist ganz ideal, die Räumlichkeit lässt es zu. Und ja, das ist ein Teil der Arbeit. Vielleicht kannst du es noch ergänzen.
Ich würde jetzt einfach insofern nur ergänzen, ich mache mir es leicht. Bei uns ist gerade der Sachbericht neu rausgekommen. Kriegt man bei uns im Fancafé, der kostet nichts. Das ist eine sehr schöne Übersicht über unsere Arbeit.
Und da soll man es dann nachlesen.
Da kann man es noch detaillierter nachlesen. Ja, okay. Na dann. Und natürlich die Homepage, Facebook, also man findet uns auch im Internet.
Okay, du hast gerade angesprochen, Martin, jetzt gab es beim letzten Heimspiel gegen die zweite Mannschaft von Kaiserslautern diese Initiative Waldhof-Fans gegen Gewalt. Kannst du da vielleicht kurz noch was dazu sagen?
Ja, also im Vorfeld schon, als sich die Initiative formiert hat, wurden wir kontaktiert und ja, eigentlich gebeten, also sage ich mal indirekt gebeten, auch zu helfen. Und da wir natürlich auch in unserem, ja, wie nennt man das, in unserer Arbeitsbeschreibung, Arbeitsplatzbeschreibung, die nach dem nationalen Konzept Sport und Sicherheit aufgestellt ist, natürlich ganz klar auch das Thema Gewalt und Rassismus als eine der zu fördernden oder durchzuführenden Aktivitäten unserer Arbeit sind, stehen haben, war für uns natürlich klar, dass wir diese Initiative von Anfang an auch so weit als möglich ideell und nach Möglichkeit, wenn es denn der Fall ist, auch finanziell unterstützen, damit diese Initiative eine Plattform bekommt, die dann auch den Dingen entgegenwirkt, die in der Vergangenheit sowohl medientechnisch und auch in der Bevölkerung des Images SV Waldhof verbessern sollte. Aufgrund dessen haben da mehrere Gespräche stattgefunden und wir ja, haben die Initiative vorwiegend aber und absichtlich im Hintergrund unterstützt. Ähnlich wie Pro Waldhof auch sind wir eigentlich der Meinung, dass wir es toll fanden, dass aus der Fanszene selbst tatsächlich noch Fans da sind, die etwas für ihren Verein tun wollen und die nicht wie Pro Waldhof oder auch ihr von Doppelpass oder das Fanprojekt als Antriebsfeder benutzen wollen, um dann da sich zu präsentieren. Und von daher war uns wichtig, dass diese Initiative für sich allein agiert und sich aufstellt. Und ich würde sagen, teilweise auch jetzt mit der ersten Veranstaltung bilanzierend erfolgreich ist, auf den Plan getreten ist. Denn das Resümee war, glaube ich, in der Presse und in den Medien positiv für den Anfang. Aber es ist auch ganz klar, dass es eben jetzt auch weitergehen muss und dass es dabei nicht bleiben darf. Und dadurch wird es wahrscheinlich, oder was heißt wahrscheinlich, es ist zu wünschen, dass es in Zukunft dort weitere Projekte gibt, die das befeuert bzw. weiterhin nach vorne bringt.
Okay. Schredder, hast du eine Frage? Oder
ist das noch ja, jetzt ein bisschen überleiten weiter zu eurer Arbeit. Da gibt es eine Frage von Paulschen Panda. Wie arbeitet ihr mit dem Verein zum Beispiel bei Stadionverboten zusammen?
Prädestiniert. Ja, Stadionverbotsbeauftragter
Thomas. Ja, da arbeiten wir natürlich mit dem Verein zusammen. Und da haben wir auch mit dem Verein und gemeinsam mit dem Fanbeauftragten die Vereinbarung eben treffen können, dass Stadionverbote von Seiten des SV Waldhof nicht einfach blind an Leute erteilt werden, wenn es die Polizei beantragt, sondern dass jeder das Recht hat, erstmal eine Stellungnahme abzugeben. Das sieht dann eben so aus, wenn ein Antrag da ist auf Stadionverbot, schickt der SV Waldhof ein Schreiben an den Betroffenen, wo er eben sagt, es wird ein Stadionverbot beantragt gegen sie. Sie können aber dazu Stellung nehmen. Und das kann derjenige dann entweder schriftlich machen oder kann sich melden und eben auch mündlich Stellung beziehen. Und dort bei diesem Gespräch sitzen dann dabei der Stadionverbotsbeauftragte, Fanbeauftragte, von Fanprojektseite ich. Wenn es jetzt jemand ist von einem anderen Verein, kann der auch von dort den Fanbeauftragten, Fanprojekt mitbekommen. Wobei man auch sagen muss, jetzt, also der Fanbeauftragte und ich, wir haben dann eine beratende Funktion natürlich, nur die Entscheidung trifft der Verein, also der Stadionverbotsbeauftragte dann.
Okay. Ja, da würde mich interessieren, wie jetzt im Fall zum Beispiel in Freiburg, glaube ich, da ging es um so eine Fahne, wo, glaube ich, auch ein Stadionverbot beantragt wurde. Inwieweit habt ihr da Einflussmöglichkeiten? Gibt es da überhaupt welche? Also nur als beratend, aber hört man da auch auf euch?
In dem Fall ist das schon wieder eine andere Sache. Dadurch, dass es in Freiburg war, ist der SC Freiburg zuständig und nicht der SV Waldhof Mannheim. Aber auch da versuchen wir natürlich, das Ganze noch zu klären. Wobei es jetzt schwierig, was dazu zu sagen. Es ist noch nicht geklärt. Aber da läuft die Kommunikation dann oft über das dortige Fanprojekt dann auch oder zwischen den Fanbeauftragten. Und dann klar, es ist aber leider nicht einheitlich in Deutschland so. Also nicht jeder Verein bietet das an mit der Anhörung.
Aber gab es schon einen Fall, wo ihr wirklich so Einfluss hatte, dass das Stadionverbot vielleicht gemildert oder vielleicht sogar ganz abgewendet wurde?
Hatten wir schon für auswärtige Fans, ja.
Okay, das war das Thema Stadionverbot. Jetzt fragt Paul Schimpanter noch weiter. Gibt es denn ansonsten irgendwie direkte Zusammenarbeit von euch mit dem Verein? Also, wie seht ihr die Unterstützung des Vereins irgendwie für das Fanprojekt?
Also grundsätzlich kann man sagen, ist die Zusammenarbeit mit dem Verein auch jetzt, muss man auch sagen, mit dem jetzigen Präsidium auch wirklich gut und ich würde auch sagen gelungen. Das heißt aber deshalb trotzdem auch kritisch. Das heißt, wenn auch Bedenken unsererseits zu diversen Entscheidungen sind, dann werden die auch akzeptiert. Also da ist man respektiert sich untereinander und ich glaube, dass auch die Meinung von uns im Verein zählt. Und ich selber, ich glaube, da ist der Thomas mit mir einig, würde das Verhältnis mit dem Verein im Moment als gut bezeichnen. Das wäre so mein aktuelles Statement, ja.
Ja, muss man einfach zu sagen, mit dem Klaus Geschwil, der für Fanangelegenheiten zuständig ist im Präsidium, ist der Austausch einfach super. Also ja, momentan könnte ich mir es fast nicht besser vorstellen eigentlich. Das war seit Jahren dann doch so gut, wie es jetzt läuft, bin ich auch ziemlich zufrieden.
Und der Austausch findet da wie statt? Finden da regelmäßig Treffen statt oder kommt es auf den Einzelfall drauf an? Wenn ihr ein Anliegen habt, tretet ihr auf den Verein zu oder wie läuft das?
Ja, so ist es auch. Aber das ist, glaube ich, ein Beispiel der guten Zusammenarbeit, dass man da eigentlich recht spontan ist. Das heißt, es passiert dann einfach schon, dass wir entweder den Andi Leib, den Geschäftsführer des SV Waldhof, anrufen, wenn irgendeine Problematik da ist oder eben, weil eben Klaus-Rüdiger Geschwil für die Fans zuständig ist, auch mit dem Klaus da, wie der Thomas schon erwähnt hat, einen sehr guten Draht eben haben. Ich habe jetzt absichtlich auch den Andi Leib genannt, weil da eben auch sehr viele Austausche entstehen und natürlich auch von Seiten des Geschäftsführers Entscheidungen getroffen werden, die wichtig sind. Ich erinnere nur, dass der Verein uns in unserer Arbeit, das war auch deine Frage vorhin, unterstützt insofern, dass wir auch ein Kontingent an Heimspielkarten haben, die wir an Teile unserer Fans, die eben sozial schwach sind oder sich nicht im Regelfall Eintrittskarten leisten können, 9 Euro drückt halt nicht jeder einfach mal so ab, dann, dass wir die Möglichkeit haben, durch eine individuelle Gestaltung Fans diese Karten zukommen zu lassen. Zum Beispiel gibt es da einen Familienvater, der 8 Kinder hat, da ist es selbstverständlich, dass wir dem natürlich dann auch solche Karten zukommen lassen und da ist der Austausch mit dem Verein völlig unproblematisch. Aber das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Ich denke auch im Großen, wenn wir Fanartikel brauchen für eine Veranstaltung auf Straßenfesten, wo unsere Torwand im Einsatz ist, dann ist es selbstverständlich, dass der Verein dann sagt, ja, ihr bekommt da natürlich von uns auch Material.
Okay, wie läuft die Zusammenarbeit mit anderen Organisationen rund um den Verein? Du hast vorhin jetzt zum Beispiel Pro Waldhof genannt, irgendwie als Fandachverband. Wie läuft da die Zusammenarbeit?
Die läuft eigentlich genauso gut. Also mit Pro Waldhof, mit dem Verein, mit den Fanbeauftragten, die ja bei Pro Waldhof angegliedert sind. Der Dialog läuft super momentan. Und er macht, also jetzt mal, gibt keine Alleingänge, jeder spricht mit jedem. Jetzt auch zu der Frage, gibt es regelmäßige Treffen? Eigentlich, man sieht sich bei jedem Spiel und da sieht auch jeder jeden. Also selbst da aufs Präsidium, alle mit dabei. Also ja, und ansonsten, wie Martin schon gesagt hat, anlassbezogen. Wenn was ist, sind es einfach kurze Wege immer.
Würde aber trotzdem gerne explizit an dieser Stelle nochmal sagen, im Radio immer eine sehr schöne Möglichkeit, also gerade der Austausch mit Pro Waldhof und auch da mit dem neuen Präsidium ist außerordentlich gut. Wir haben ja da auch Vergleichsmöglichkeiten mit alten Präsidien. Da macht die Arbeit und der Austausch regelrecht Spaß, soweit möchte ich da schon gehen. Und dann ist natürlich auch noch ihr zu nennen, das ist jetzt keine Schleimerei, nur weil wir hier vorm Radio sitzen. Doppelpass engagiert sich, glaube ich, schon über die Maßen, gerade die Stromkästenaktion. Ja, das ist schon fast orgasmusverdächtig.
Jetzt wird die Ivo gerade rot.
Ja. Wir sind ja nach 20 Uhr, von daher darf man sowas dann auch sagen. Was mich noch interessieren würde, ihr wart, wir haben vorhin diese Demo angesprochen gehabt, Waldhof-Fans gegen Gewalt. Diese Initiative hat sich ja gegründet. Deswegen, weil es häufig doch bei Risikospielen gegen vermeintlich größere Vereine, auch wenn es meistens nur die zweite Mannschaft von den größeren Vereinen sind, Ausschreitungen gibt, so wie zum Beispiel beim Spiel gegen den KSC im Frühjahr, beim Pokalspiel oder jetzt in dieser Runde gegen Kickers Offenbach zu Hause. Da gab es doch auch unschöne Szenen draußen vor dem Stadion irgendwie. Wie bewertet ihr das zum einen? Und vor allem würde mich interessieren, auch das Fanprojekt stand in diesem Zusammenhang gerade parteipolitisch doch auch in der Kritik. Ich habe mitbekommen, dass einzelne Gemeinderatsfraktionen gefordert hatten, dass es Konsequenzen auch für eure Arbeit geben muss. Wie bewertet ihr das?
Die Reaktion der Fraktionen würde ich jetzt einfach mal als Wahlkampf sehen. Ja, das ist schwierig, was da immer genau dahinter steckt. Ich sage, es ist Wahlkampf. Und man ist vielleicht selbst auch ein bisschen machtlos und weiß erstmal gar nicht, was dahinter steckt zu den Vorfällen bei den Spielen, die sind. Ja, ich denke, das ist was, das wird man nie ganz loskriegen. Und wenn man dort guckt, und es wurde auch von Polizeiseite bestätigt, sind es aber wirklich Leute, die halt speziell zu solchen Spielen kommen, die man auch sonst das Jahr über eigentlich nicht im Karl-Benz-Stadion sieht und die ich jetzt auch nicht wirklich in der Fanszene verorten würde, weil sonst wären einem zumindest die Gesichter bekannt. Von daher gesehen, ja, ist einfach schwierig, aber in dem Fall ist es dann aus meiner Sicht auch Sache der Polizei. Wenn Straftaten geschehen, muss die Polizei die verfolgen. Das kann ja nicht unsere Aufgabe sein.
Ja, kann ich ergänzen insofern, dass der Medienhype, der danach dann erfolgt hat, auch hier durch die lokale Presse, glaube ich, ein gutes Thema ist, dass wir ja nächsten Donnerstag, ich nehme an, dass es vielleicht da auch noch hier eine Ankündigung gibt im Rahmen der heutigen Sendung, durch diesen Informationsabend Fangewalt der 20er, 30er Jahre im Kontext zu heute. Da möchte ich auch gerne alle einladen, obwohl ich jetzt, glaube ich, nicht als Veranstalter dazu wirklich berechtigt bin, aber ich gehe auch hin.
Kommen wir nachher noch dazu, Martin.
Gut, dann wollte ich in dem Zusammenhang auch nur nochmal sagen, was war jetzt mit Offenbach oder mit Karlsruhe? Wie gesagt, das ist medial dann doch sehr hochgehängt worden, wenn man sieht letztendlich, wie viele Personen es wirklich ging, die dort auch negativ aufgefallen sind. Und da hat sich ja jetzt aufgrund der Faninitiative eine Reaktion zum einen gezeigt, aber wurde ja natürlich auch im Rahmen des Vereins und so weiter auch dementsprechend negativ präsentiert bzw. beantwortet, also dass man das nicht unterstützt, was da passiert ist.
Okay, aber euren Einfluss, wie seht ihr den auf sowas? Habt ihr da überhaupt einen Einfluss auf diese Leute da draußen? Weil Thomas sagte ja gerade zum Beispiel, das sind Leute, die extra anreisen, die sonst gar nicht vielleicht im Stadion sind.
Die Frage beantwortet sich eigentlich von selbst. Natürlich haben wir auf diese Leute keinen Einfluss, weil wir sie selbst auch nicht kennen, die dann da auftauchen und Krawall oder Randale machen. Ja, es gibt die üblichen Absprachen. Das kam vorhin, glaube ich, gar nicht so ganz raus, als es darum ging, wie so der Ablauf eigentlich ist. Das heißt, wir haben natürlich auch Kontakte mit den SKBs. Also wenn man gerade Polizei sieht, das ist...
Kannst du den Begriff kurz erklären, SKB?
Ich glaub, so, ja, SKB und FKB müsste man da eigentlich nennen. SKB sind die szenekundigen Beamten. Also das ist der Begriff für Polizeien, die speziell im Umfeld von Fußballspielen in und um das Stadion zuständig sind. Und dazu im Vergleich die FKBs, das sind fankundige Beamten, also nennen sich zumindest so, sind von der Bundespolizei angestellt und begleiten die Fußballfans an sich nur bei Zugfahrten. Das ist eigentlich nochmal diese Unterscheidung. Und wenn ich von Kontakten rede, dann meine ich aber nicht eine Zusammenarbeit, weil das eigentlich, was heißt eigentlich, das ist nicht möglich, da wir ja für die Fans da sind und die Fans beraten und deshalb das nur ein Austausch sein kann, weil Polizei ja immer ermitteln muss und von daher ist eine wirkliche Zusammenarbeit nicht möglich, aber auch natürlich nicht angedacht. Das ist nicht das Arbeitsprofil unseres Tages, sage ich mal.
Eigentlich wollte ich da jetzt eine andere Frage stellen, aber dann greife ich nochmal die von Paulchen Panda auf. Wie sieht es aus? Werdet ihr als Fanprojekt bei der Einsatzplanung der Polizei, bei der Sicherheitsplanung, bei den Sicherheitsbesprechungen mit einbezogen, als beratend auch irgendwie, ob ihr Know-how über bestimmte Leute habt?
Ja, man kann ja auch wieder grundsätzlich sowieso nicht sagen, die Polizei, weil das einfach überall anders ist. Das ist auch von der Stadt, von den Städten her unterschiedlich. Bei uns in Mannheim vor Risikospielen, wenn eine Sicherheitsbesprechung stattfindet, sind wir auf jeden Fall mit dabei und da findet auch ein guter und reger Austausch statt. Gibt Auswärtsrisikospiele, da finden Sicherheitsbesprechungen statt, wo man hinterher denkt, okay, man war jetzt da, aber es hat keinen interessiert, was man eigentlich gesagt hat. Es gab Sicherheitsbesprechungen auswärts schon, da war ich teilweise schon völlig platt, weil die sehr, sehr interessiert waren und alles wissen wollten, was man an Tipps geben konnte. Also das ist einfach überall unterschiedlich, kann man nicht einheitlich sagen.
Da kann ich vielleicht noch ergänzen, also auch, weil wir hier vorhin Pro Waldhof oder auch Doppelpass gelobt haben als Vertreter von Fanclubs, dass auch die Zusammenarbeit mit den Fanbeauftragten diesbezüglich natürlich sehr wichtig ist und auch sehr gut funktioniert, die ja auch ständig an den Sicherheitsbesprechungen mit teilnehmen. Ausnahmen bestätigen die Regel, da kommen wir dann nachher drauf zurück. Das hat auch, weil viele immer uns auch als Fanbeauftragte bezeichnen und wir dann immer sagen müssen, nee, wir sind gar nicht die Fanbeauftragten, wir sind Fanprojektler. Das wird alles so in einen Topf geschmissen meistens, weil es einfach auch so ist, dass es Überlappungen in der Arbeit gibt. Und da gehört eben auch dazu, dass man halt eben den Austausch eben mit der Polizei auch hat und viele Arbeitsfelder, in die des Fanbeauftragten einfach auch manchmal mit reinlaufen und ähnlich sind. Und wie jetzt gerade ein Beispiel bei so einer Sicherheitsbesprechung ist zum Beispiel, wie die Einschätzung der Fanprojekte oder des Fanbeauftragten aussieht, mit wie viel Fans denn zum Beispiel beim nächsten Auswärtsspiel zu rechnen ist. Weil danach orientiert sich wohl auch die Polizei, je nachdem mit ihrer Kaderstärke, wie viel Mann dann letztendlich auch kommen. Ist eine Vermutung, muss es nicht sein, weil die Polizei ja auch ihre eigene Strategie und Taktik fährt. Es ist auch so, dass Polizeien uns vorher auch nicht mitteilen, wie viel Mann vor Ort sein werden. Also das überlassen die sich meistens dann selbst.
Ja. Also ihr habt auch nicht alle Informationen über den Polizeieinsatz. Genauso wenig wie die Polizei von euch natürlich Spitzeldienste zu erwarten hat, sag ich mal.
Richtig. Das läuft auch, glaube ich, unter Vertrauensschutz. Also das ist ganz klar, dass wir da nicht als, was weiß ich, Spitzel oder wie man es nennen will, agieren.
So, die Frage von Bratwurst und Bier, die muss ich vorlesen, weil die ist sehr, sehr lange. Die passt aber genau zu dem Thema, das wir gerade hatten. Er schreibt, ich glaube, dass man in Deutschland ein vermeintlich gutes System rund um die Fanprojekte, Fernbeauftragten, Ferndachverbände, Sicherheitsbeauftragten und auch eben die szenekundigen Beamten aufgebaut hat. Wenn man sich etwas länger damit befasst, stellt man sogar fest, dass uns halb Europa um dieses System beneidet. Auffällig ist dann aber, vor allem auswärts, dass die dort ansässige Polizei anscheinend nicht auf dieses System zurückgreift, sondern lieber nach dem Motto arbeitet, hier bin ich das Gesetz. Zum Beispiel, wenn Personalien kontrolliert werden oder zum Beispiel, wenn ob jemand ein Stadion hat und der SKB, welcher die Leute ja kennen sollte, steht direkt daneben. Glaubt ihr, dass hier die örtlichen Polizeieinheiten in Deutschland in solchen Fällen etwas beratungsresistent sind?
Ja, das ist ähnlich, wie ich schon vorhin gesagt habe, muss man von Stadt zu Stadt sehen. Es gibt unterschiedliche Einheiten, dann muss man noch erstmal unterscheiden zwischen Landespolizei, Bundespolizei. Das führt manchmal dann auch zu Verwirrungen. Man ist erst im Zug, die Bundespolizei ist vielleicht sehr streng gerade drauf an dem Tag, die Fans sind schon aggressiv, dann kommt man an, wird von der Landespolizei in Empfang genommen, dann kriegen die vielleicht auch manchmal den Zorn der Fans ab, obwohl die eigentlich relativ friedlich sind. Und dann hängt es noch immer kurz davon ab, wie die örtliche Polizei auch immer informiert ist. Also es gibt natürlich auch Städte, die wissen nicht, was ist ein Fanprojekt, was machen die überhaupt, die beschäftigen sich vielleicht nicht mit Fanbeauftragten. Manche haben vielleicht wirklich diese Law-and-Order-Mentalität, also eigentlich Bratwurst und Bier hat das relativ nett beschrieben. Ich würde jetzt gerade die letzte Frage mit Ja beantworten, aber eben differenziert. Ja, dass manche Polizeieinheiten sind vielleicht beratungsresistent, aber wie gesagt, das darf man auch nicht verallgemeinern. Das ist, ja, ich denke, der auswärts fährt, man hat da selbst schon die Erfahrung gemacht, bei manchen Spielen ist total locker, ist alles entspannt und manchmal kommt man wohin, will nur Fußball gucken und denkt, man ist der größte Verbrecher, so wie man da in Empfang genommen wird.
Aber vielleicht auch nochmal interessant, vielleicht für den einen oder anderen, es ist also schon so, da wir ja auch Arbeitsausweise vom DFB haben, ist es zum Beispiel so, das hat jetzt Bratwurst und Bier falsch, oder was heißt falsch, vielleicht etwas verwirrend dargestellt, wenn eine Personenkontrolle stattfindet, dann ist es in der Regel, also ich sage nicht immer, aber in der Regel schon der Fall, dass die Polizeieinheiten wissen, was ein Fanprojekt ist und bei Vorzeigen des Ausweises darf ich mich dazustellen, um die Kontrolle mit zu beobachten und auf den Fan einzuwirken und zu sagen, lass dich nicht beunruhigen, bleib cool, lass es jetzt über dich ergehen, auch wenn du fotografiert werden musst, im Zweifelsfalle bist du erstmal unschuldig und Ja, also da dieser Austausch wird im, also so habe ich es meistens erlebt, erlaubt. Es gibt natürlich schon Ausnahmen. Bei Risikospielen wird es schwieriger, aber in Trier hatte ich so einen Fall, wo ich dann schon auch dazukommen durfte und die Polizeien meine Anwesenheit geduldet haben und mich nicht vom Tatort weggeschickt haben. Also das ist einfach.
Vielleicht aber auch oft damit zusammen, wo gerade auch ein Fanprojekt ist. In Trier gibt es auch ein Fanprojekt, da ist der Polizei das bekannt, was die machen. Weil jetzt gerade vor nicht allzu langer Zeit hatte ich den ähnlichen Fall und wolle dann mit dazugehen bei einem Fan, der kontrolliert wurde. Und da hat er mich erstmal angeguckt, der Polizist hat mich nicht durchgelassen, hat gesagt, nee, geht jetzt nicht, dann muss man wieder zum Einsatzleiter rennen. Dort nebendran stand dann unser SKB, der dann natürlich das Okay gegeben hat und hat das kurz erklärt und dann durfte ich dazu. Also so leicht ist es auch nicht immer, dass man direkt mit seinem Ausweis durchkommt. Hatte auch schon einen Fall, dass jemand drauf guckt und fragt, ja und jetzt, was ist das für ein Ausweis?
Pullendorf hat kein Fanprojekt, wollte ich übrigens sagen.
Okay. Dann stelle ich doch gleich die zweite Frage von Bratwurst und Bier auch noch. Er schreibt, es fällt auf, dass bei den TV-Diskussionen der letzten Monate kaum Personen aus dem oben genannten System eingeladen wurden. Also er schreibt ja Fanprojekte, Fanbeauftragte, Fandachverbände und so weiter. Sondern lieber so Leute wie Oliver Pocher oder von der Polizeigewerkschaft Rainer Wendt beweisen durfte, dass sie entweder von der Materie keine Ahnung haben oder überhaupt nicht an einer sachlichen Diskussion interessiert sind. Da würde Bratwurst und Bier mal eure Meinung zu den TV-Debatten interessieren. Wie habt ihr diese wahrgenommen?
Ja, es ist ja, eigentlich auch unterschiedlich wahrgenommen. Also bei manchen Sendungen, ich weiß es nicht mehr, ob das hart, aber fair war oder welche das war, da war ich kurz davor, meine Fernbedienung in den Fernseher zu schmeißen, weil ich mich einfach nur noch aufgeregt habe. Irgendwann bin ich mehr dazu übergegangen, zu versuchen, es einfach nicht mehr ernst zu nehmen und ja, irgendwie zynisch wegzulachen oder ähnliches.
Weil, du meinst die Situation, als Johannes Bekerner mit einer Pyrofackel irgendwie eine Schaufensterpuppe abgebrannt hat?
Ja, wo er gefühlte eine halbe Stunde gebraucht hat, um bis drei zu zählen und damit zeigen wollte, wie schnell das geht. Ja, da fehlen einem eigentlich teilweise die Worte, muss man auch sagen. Jetzt gut, Äußerungen von dem DPOLG-Vorsitzenden, ja, der äußert sich ja nicht nur zum Fußball, manchmal etwas merkwürdig, das macht er in vielen Bereichen. Wenn er damit Mitglieder bekommt, scheinbar ist es so, sonst würde er es wahrscheinlich nicht so knallhart durchziehen. Aber wenn man sieht, dass im Prinzip sämtliche Fanorganisationen wie unsere Kurve, Pro Fans etc. auch schon gesagt haben, mit dem reden wir gar nicht mehr. Kriegt, glaube ich, jeder mit, was der Herr Wendt da selbst mit erreicht, wenn er sich so äußert.
Ja, dem kann man nochmal entgegenhalten dazu, dass es auch Sendungen gab, die versucht haben, sich kritisch dieser Problematik zu stellen. Ich denke an ein aktuelles Sportstudio, die auch Fanvertreter mal eingeladen haben. Das war meines Erachtens sehr produktiv. Ähnlich gab es mal eine Dokumentation auf Sky, die mich richtig überrascht hat, eine Stunde lang, wo auch wirklich Fanvertreter und vor allen Dingen, das Wort ist hier jetzt noch nicht gefallen, Experten gehört wurden. Ich denke an Jonas Gabler, auch an Michael Gabriel von der KOS. Also Leute, die sich auch im Alltag mit Fußball beschäftigen und es wissen und es nicht populistisch irgendwie in den Äther bringen. Und ja, der Begriff Taliban des Fußballs, der geht mir auch schon aus den Ohren raus. Also ja, da braucht man, glaube ich, auch nicht mehr dazu zu sagen.
Okay, dann möchte ich die Frage von Metal Waldhof stellen. Er schreibt hier, habt ihr vor, wegen der Vorfälle, um den Spieler verlassen im Dautal besonders aktiv zu werden? Und anschließend noch, was geht in euch vor, wenn ihr sowas hört? Wie resigniert ist man, wenn solche Heulköpfe wie der oder die Jungs beim Offenbach-Spiel eure Arbeit torpedieren?
Okay, dann muss ich sagen, der Vorfall ist mir jetzt erst nach dem Spiel bekannt geworden. Ich war selber, kam ich nicht dazu. Wie bekannt ist, war ja am Sonntag die Demonstration der Faninitiative, die wir dann anschließend auch im Fan-Café noch mit verschiedenen Abordnungen gehabt haben, sodass ich dann erst später an den sogenannten Tatort gekommen bin. Deshalb steht es mir jetzt an dieser Stelle auch gar nicht zu, da wertend oder irgendetwas zu beurteilen. Ich denke, die Menschen oder die Leute, die sich mit der Problematik befassen, also das ist wohl dann schon auch der Verein, der Fanbeauftragte, sollten sich der Sache annehmen. Das ist auch mein letzter Stand. Ich hatte einen kurzen Austausch mit dem Fanbeauftragten, in dem Fall mit dem Björn, und die Sache wird wohl vereinsintern geklärt werden. Ja, ich hoffe, da wird es eine Lösung geben, davon gehe ich aus, dass dann da nicht die Fanszene irgendwie drunter leiden muss oder dass es, je nachdem, was für Folgen da noch kommen, also es wäre jetzt übertrieben, mich da würde ich mich weit aus dem Fenster hinauslehnen. Ich kann nur hoffen, dass für beide Seiten eine vernünftige Lösung geführt wird, damit dieses Verhältnis wieder auf einen normalen Stand kommt, denn ich muss sagen, so gut wie Mannschaft und Fans in dieser Saison zusammenarbeiten, war es glaube ich schon jahrelang nicht. Da bin ich auch sehr froh darüber. Die sportlichen Leistungen und alles, was da ist, ist ja in einer separaten Frage nachher nochmal festgesetzt. Ich wünsche mir, dass dieses Verhältnis weiter so bleibt. Ich glaube, wir haben klasse Jungs, charaktermäßig auch in der Mannschaft, aber das Gleiche gilt auch eben für unsere Fans.
Okay, und inwieweit seht ihr eure Arbeit torpediert, wenn jetzt zum Beispiel Leute draußen Flaschen werfen gegen Offenbach?
Ja, insofern schon torpediert, wenn dann Grüne und andere Parteien sich über den Landtag bei unserer Arbeit schlau machen wollen und ein Sicherheitskonzept einfordern. Da muss ich dann schon sagen, die Leute sollten sich dann schon wirklich mal über unsere Arbeit schlau machen, was wirklich unser Arbeitsauftrag ist und dass wir eben nicht da als Puffer dazwischen stehen und die Flaschen abfangen sollten oder wie auch immer. Dass wir die Leute, die die Flaschen werfen, auch nicht kennen, kommt noch mit dazu. Und dann darf man natürlich auch nicht vergessen, dass wir zwei Personen sind, die eine Fanszene von mitunter bis zu 500 und mehr Leuten befrieden soll. Also da ist, glaube ich, alles gesagt.
Okay. Da würde dann doch die Frage von Jens-Peter Perlich passen. Was können Fanprojekte allgemein erreichen, eurer Meinung nach?
Ist eure Arbeit notwendig, sozusagen?
Müssen wir eigentlich wieder übergeben, die Frage. Ich würde gerade sagen, die Frage könnte man überall zur Sozialarbeit stellen. Weil im Prinzip, wir machen Jugendsozialarbeit, wie es in mehreren Bereichen gibt. Insofern ist es notwendig, gerade beim Fußball, weil ja auch Untersuchungen sagen, dass eben die Jugendlichen, die man gerade im Stadion antrifft, die werden selten von irgendwelchen Angeboten, von Jugendhäusern etc. erreicht, weil sie dort eben nicht hingehen, sondern die Leute haben nur den Fußball und von daher gesehen erreicht man sie dort ganz gut. Und dann, was können Fanprojekte allgemein erreichen? Das ist immer die Schwierigkeit der Sozialarbeit, wie misst man Erfolge? Also für mich, wenn ein Jugendlicher kommt und Probleme hat und ich konnte mit ihm das Problem lösen, dann ist das für mich schon ein Erfolg. Aber wie verkaufe ich ihn nach außen? Geht schon mal nicht aufgrund des Datenschutzes, Schweigepflicht, kann ich nicht hinstellen, also dem und dem habe ich so und so geholfen. Das funktioniert einfach nicht. Ansonsten können Fanprojekte genau das erreichen, was die sonstige Sozialarbeit auch erreichen kann.
Ich würde es vielleicht noch dahingehend ergänzen, dass ich glaube, dass wir uns nicht ein eigenes Zeugnis ausstellen können, sondern dass man da, glaube ich, in die Szene hineinfragen soll. Also das heißt, einfach die Menschen, die zum Fußball kommen, vor allen Dingen eben gerade bei Waldhof, fragen, was sie von unserer Arbeit halten. Und ja, ich will nicht so vermessen sein, dass wir eine erfolgreiche Arbeit machen. Und ja, Thomas sagt ja schon, die Arbeit ist nicht messbar. Und
schwierig messbar. Also gar nicht messbar, würde ich dann auch wieder sagen.
Ja, aber dann soll die Rückmeldungen eben von anderen kommen, wie sie unsere Arbeit einschätzen.
So, in Anbetracht der Tatsache, dass wir nur noch knapp 8 Minuten haben, würde ich jetzt doch irgendwie eine Schnellfragerunde machen. Irgendwie, wir haben jetzt noch ja eigentlich zu eurer Arbeit keine konkreten Fragen mehr. Freu dich nicht zu früh, Martin. Lenny fragt noch, mich würde interessieren, wie ihr überhaupt an euren Job gekommen seid. Wart ihr zuerst Waldhof-Fan und dann beim Fanprojekt oder war es andersrum?
Also ich war vorher schon Fan. Jetzt, wie weit soll ich ausholen? Also Fan bin ich in Kurzform aufgrund meiner Mutter. Die hat mir das, ja, wie das glaube ich bei vielen so ist, mitgegeben. Und von daher gesehen, Waldhof-Fan bin ich schon immer gewesen. Während des Studiums habe ich mich mit Fanprojektarbeit beschäftigt. Ja, habe dann gehört, die Stelle ist ausgeschrieben. Und ich meine, es gibt ja kaum was Schöneres, als in dem Bereich zu arbeiten, den man sonst liebt. Und ja, beworben, Stelle bekommen.
Ja. Martin?
Ich hatte es ja kurz vorhin mal schon erwähnt, wie ich zu dem Job gekommen bin. Da ich aber schon ganz alt bin, bin ich auch schon ganz lang Waldhof-Fan in den 70er Jahren. Ich hatte das Glück, den Günter Sebert noch live am Alsenweg spielen zu sehen und den Walter Brath natürlich, Kalle Harm. Ja, also unser erster Auftritt bei einer PW-Versammlung war auch ganz nett im alten Dimi-Clubhaus. Da wurde die gleiche Frage auch gestellt, wie man das überhaupt, ob wir nach Kaiserslautern abwandern würden, hieß es zuerst mal mein Vorgänger oder unser Vorgänger. Fanarbeit in Kaiserslautern gemacht hat. Und da mussten wir den damaligen Vorsitzenden erstmal aufklären, dass wir eigentlich schon sehr lange in der Fanszene sind, wenn auch nicht auf der Ost oder in irgendeiner Initiative.
So, die Frage vom Peichen Panther erspare ich euch. Was treibt ihr sonst den ganzen Tag mit dem Smiley hinten dran? Ich hoffe, der will damit nicht sagen, irgendwie, dass ihr zu wenig arbeitet.
Ich hoffe, es reicht ihm.
Dann möchte ich bitte ganz kurze Antworten. Der Simon hat ein paar Fragen gestellt, die jetzt tatsächlich nichts mit Fanprojektarbeit zu tun haben. Vielleicht wechselt ihr euch da gerade ab irgendwie. Er möchte eure Meinung zum internen Konflikt zwischen dem Verein und 1907 Media kurz kommentiert haben von euch.
Ja, da weiß ich auch wieder aus gut unterrichteten Kreisen, dass es da eine Lösung gibt jetzt in Zukunft. Beide Seiten werden sich zusammensetzen diese Woche. Ja, und ich kann nur hoffen, dass es Radio weiterhin gibt und dass beide eine vernünftige Lösung finden.
Da er auch nach der Frage von Doppelpass fragt, kann ich mich genau dem nur anschließen. Und mache dann gleich mit der nächsten Frage weiter. Meinung zum bisherigen Saisonverlauf und zu den Perspektiven in dieser Runde. Thomas, du vielleicht?
Der Optimist kommt
jetzt. Ja, ich wollte gerade sagen, dann kommt der Optimist. Also wir schaffen auf jeden Fall noch den Relegationsplatz, bin ich mir sicher. Auch wenn mich da jeder für auslacht. Und ja, wir haben einfach unglücklich auch mal Punkte liegen gelassen vom Sportlichen her. Aber ich fand, die Mannschaft hat eigentlich immer gekämpft, von daher gesehen. Ich bin jetzt nicht so unzufrieden. Manche Spiele sind einfach scheiße gelaufen.
Ich bin nach wie vor dabei zu sagen, die Mannschaft hat Charakter. Sie hat leider keinen wirklichen Knipser vorne drin, da fehlt es vielleicht noch. Und ich glaube, das geht da ganz nach dem Kennern, dem ich zutraue, die Mannschaft weiter so zu formen, dass sie nachher auch auf dem Stand ist, den er sich selber wünscht, dass sie das umsetzen können.
Okay, Simon möchte wissen, wann endlich das erste Stürmertor fällt. Ich frage mich, warum er das Fanprojekt fragt. Stimmt. Irgendwie, aber
wir halten sehr viel von unserer fußballerischen Erfahrung, was auch
immer. Ich würde sagen, ladet mal die Stürmer ein und fragt die selbst. Das können die vielleicht besser beantworten.
Okay, und jetzt fehlt uns leider die Zeit, glaube ich, ein bisschen, damit ihr die Arbeit des Präsidiums bewertet. Ihr habt eure Zusammenarbeit mit dem Präsidium als gut bewertet. Wollt ihr zur Arbeit des Präsidiums selbst was sagen?
Ja, eigentlich nicht, weil unsere Zusammenarbeit mit dem Präsidium ist hauptsächlich mit dem Klaus Geschwil, der für Fanangelegenheiten zuständig ist. Da läuft es top, alles andere können wir schlecht bewerten.
Okay, und dann als letzte Frage vom Simon noch, welche Perspektive seht ihr für die erste Mannschaft in den nächsten 1 bis 3 Jahren, Martin?
Also wann mal, jetzt ziehe ich es auch durch. Ich sage, wir holen jetzt erst den BFV-Pokal, dann den DFB-Pokal, also in 2, 3 Jahren spielen wir in der, wie heißt du, UEFA Cup heute? Euroleague, genau, ja.
Okay.
Das kann ich nicht mehr toppen.
Ja, ja. Dann aber an dich eine Frage von WM95, Martin.
Ich bin schon ganz begeistert.
Kannst du bitte kurz antworten, weil wir jetzt echt fast keine Zeit mehr haben. Ab wann würdest du ein Auto tanken? Meinst du, 150 Kilometer schafft man, wenn die Tanknadel schon auf Reserve steht?
Es kommt drauf an, wer im Bus mitfährt. Da fahre ich dann absichtlich so, dass die Leute nach Haus laufen können.
Okay, und wer von euch beiden ist der geeignetere für Hotelbuchungen?
Noch so ein eindeutig Thomas, würde ich behaupten.
Stimmst du ihm zu?
Ja, außer man schläft gerne im Bus dann.
Schlaf gerne im Bus.
Okay, so, wir hatten es vorhin schon angesprochen. Am kommenden Donnerstag, den 10.10., findet ab 19 Uhr im Stadtarchiv Mannheim, und zwar da im Friedrich-Walter-Saal, das ist im Erdgeschoss im Collini-Center, eine Veranstaltung von ProWalto statt, in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv. Da wird erst Dr. Rudolf Oswald einen Vortrag zum Thema Fangewalt im Mannheim der 20er und 30er Jahre halten. Anschließend gibt es eine Podiumsdiskussion. Da werden so Leute wie Christian Specht, der erste Bürgermeister, Andreas Leib, der Geschäftsführer des SV Waldhof, ein Journalist vom Spiegel, ein Fan und ein Vertreter der Polizei Mannheim auf dem Podium sitzen. Das wird hoffentlich sehr spannend und interessant. Martin Willig vom Fanprojekt Mannheim-Ludwigshafen wird das Ganze moderieren. Ich hoffe, das macht er gut. Ihr könnt euch auf jeden Fall selbst davon überzeugen, kommt recht zahlreich zu dieser doch hoffentlich sehr interessanten Veranstaltung. Dann spielen wir am Samstag, den 5.10., also jetzt diesen Samstag, noch vor dieser Veranstaltung, beim SC Pfullendorf um 14 Uhr im Waldstadion an der Kasernenstraße in Pfullendorf. Das nächste Heimspiel findet dann am 19.10. um 14 Uhr, das ist ein Samstag, gegen die TuS Koblenz im Karl-Benz-Stadion statt. Und dann wollte ich noch ganz kurz auf eine Aktion beim übernächsten Auswärtsspiel in Worms hinweisen. Da organisieren die Supporters Worms zusammen mit dem Deutschen Knochenmarkspenderdatei eine Typisierungsaktion Mund auf gegen Blutkrebs. Da können sich auch die Gästefans, also die Fans des SV Waldhof, registrieren lassen in einer Knochenspenderdatei. Da würde ich auch darum bitten, dass die Leute da recht zahlreich dran teilnehmen. Schröder, wolltest du noch was sagen? Du hast dich gerade so vorgelehnt, nein?
25 Sekunden.
Okay. Ansonsten möchte ich mich irgendwie verabschieden. Hat sehr viel Spaß gemacht mit euch beiden. Ich hoffe, euch beiden auch. Ich hoffe, euch da draußen auch. Außerdem Martin und dem Thomas waren heute am Mikrofon. Der Carlo, der Schröder.
Und der Ivo.
Und wir hören uns dann am 6.11. wieder und bedanken uns bei euch beiden irgendwie fürs Kommen. Danke Thomas, danke Martin. Bis dann.
Gerne, danke.
Juhu.
Fußball ist die Droge, die mein Leben bestimmt. Fußball ist das Einzige, was durch die Taubheit dringt. Fußball ist mein Herz, meine Seele, mein Verstand. Fußball ist mein Leben, gib das Spiel nicht aus der Hand.
Es kam ein großes Ereignis zu uns in Stadt und Land. Und plötzlich war der Fußball in dunkler Mächte Hand.
Ich diese Radio.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof-Mannheim.